Herzlich willkommen zu Data Explorer Episode 32, dem Podcast von Data Disrupted mit der Kerstin und dem Wolfgang, in dem wir uns zu einem Thema mit oder über Herstellertechnologien oder Lösungen unterhalten. Wir waren am 21. und 22. Mai 2025 in Berlin zur ersten Scitex Europe. Dort hat sich die Kerstin unterhalten mit dem Hochleistungsnerd Daniel Menzel, der ist Gründer und CEO der Menzel IT GmbH. In dem Gespräch geht es um die Besonderheiten bei RZ-Infrastrukturen für AI-Anwendungen. Menzel IT hat nämlich davon schon eine ganze Menge aufgebaut und betreut auch Kunden mit entsprechender Infrastruktur. Viel Spaß beim Gespräch.
Ja, hallo Daniel, schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo.
Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selbst vor. Wer bist du, was machst du? Was ist denn dein Hintergrund?
Ja, ich bin Daniel Menzel, bin der Gründer und einer der beiden Geschäftsführer der Menzel IT GmbH aus Berlin. Was machen wir? Wir bauen quasi die unsexy AI-Infrastruktur unter den sexy AI-Apps, die alle im Moment gerade programmieren. Ich glaube, man kann uns so ein bisschen sehen wie so ein Handwerker, der jemandem das Badezimmer aufbaut. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Analogie für uns, aber natürlich halt ein High-Performance-Badezimmer.
Jetzt bist du direkt reingesprungen ins Thema. Wir wollen uns heute tatsächlich unterhalten über AI oder Infrastrukturen für KI-Anwendungen, für AI-Anwendungen, inklusive Machine Learning, große Sprachmodelle, was halt jetzt so die Buzzwords sind, die da draußen unterwegs sind. Und vielleicht fangen wir mal damit an. Was ist das Besondere an einer Infrastruktur für KI? Warum kann ich da nicht einfach mein Rechenzentrum nehmen, was ich schon habe?
Oh Gott, wo fange ich da an? Das sind ganz, ganz viele Punkte. Also ein bisschen mit einem Augenzwinkern kann man schon sagen, dass wenn man jemanden im AI oder auch klassische HPC, die sehr miteinander verwandt sind, wenn man jemanden fragt, wie viele Ressourcen man braucht, ist die einzig legitime Antwort mehr. Ich habe keine natürliche Grenze. Und ich habe auch vor allem keine Grenze, die mit der Anzahl der Nutzer irgendwie korreliert. Also wenn ich im Enterprise klassisch unterwegs bin, dann kann ich sagen, ich skaliere sozusagen mit der Anzahl der Nutzer, die ich in meinem Unternehmen oder meiner Organisation habe. Bei AI kann ich auch mit 5 Leuten 1000 Nodes sinnvoll betreiben oder beziehungsweise auslasten. Das heißt, je mehr ich habe an Ressourcen, desto performanter in aller Regel ist es für mich. Der zweite Punkt ist, dass gerade AI ja auch durch GPUs in der Hardware getrieben worden sind. Mit GPU und allem, was sozusagen damit zusammenhängt, und auch mit den Datenmengen, die GPU produzieren, geht halt ein unglaublicher Energieverbrauch einher. Mhm. Und eine sehr, sehr große, nicht nur Energieverbrauch, eine sehr große Energiedichte. Also ich kriege heute mit modernen Systemen, so HGX-Systemen oder DGX, kriege ich auf eine 4-Höheneinheiten-Maschine kriege ich 11 kW. Wegschnabuliert, wenn man das mal so sagen möchte. Und das heißt, wenn ich einen Rack voll mache, komme ich da locker auf 80, 90 kW. Das ist der Faktor 10 dessen, was ich früher hatte. Das heißt, ich muss die Energiemengen erstmal überhaupt reinbringen und natürlich auf der anderen Seite auch kühlen, das heißt wieder rausbringen. Und das ist tatsächlich gar nicht so untrivial. Zweiter Punkt durch die Datenmengen. Ich habe halt einfach Daten, die zwischen Servern hin und her transportiert werden, die einfach Faktor 100, vielleicht sogar 1000 so groß sind, wie ich das im üblichen Enterprise gewohnt bin. So eine Maschine heute mit 8 GPUs drin, die hat 8 oder 10 400 Gigabit Interfaces und die sind nicht oversized, sondern die sind nur 400 Gigabit, weil ich 800 Gigabit einfach noch nicht auf dem Markt habe. Und das sind halt Sachen, die fundamental anders sind, als ich sie im klassischen Enterprise kenne.
Das würde ja jetzt erstmal so ein bisschen auf die Herausforderungen oder Anforderungen von AI-Applications oder AI-Anwendungen hinausführen. Warum brauche ich überhaupt diese Art Infrastruktur? Was sind die Anforderungen von KI-Anwendungen, die es notwendig machen, dass ich so riesige GPU-Farmen benötige?
Jetzt verstehe ich gerade nicht, worauf du hinaus willst.
Was sind die Anforderungen oder wie unterscheiden sich Anforderungen klassischer Anwendungen von denen von KI-Anwendungen?
Du meinst jetzt Richtung GPU oder?
Ja, zum Beispiel, warum brauche ich überhaupt so eine riesige Menge an GPUs? Und welche Rolle spielen auch die Bandbreiten dabei? Warum reichen herkömmliche Netzwerke da vielleicht auch nicht mehr aus?
Also im Prinzip, was ich im AI ja habe, bei den neuronalen Netzen, die ja da drunter liegen, ist halt ein ganz wichtiger Punkt ist, ich versuche das gerade mal zusammenzubringen. Ich habe viel Parallelisierung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das heißt, ich habe Parallelisierung und je mehr ich sozusagen Ressourcen zur Verfügung habe, desto schneller, ich beziehe es jetzt mal auf ein klassisches LLM, desto schneller kriege ich im Allgemeinen meine Antwort oder desto mehr Service kriege ich meinen Nutzern da drauf quasi angeboten. Und wenn ich mir angucke, so ein Modell bei Llama 3, weiß ich, dass jetzt die das 400B 1B 4, nee, das 405B Modell war das, das hat irgendwie 250 Gigabyte Größe gehabt. Das ist mehr als in RAM reinpassen. Und ich möchte das eigentlich tatsächlich im RAM drin haben, weil meine klassische NVMe SSD, mein Storage ist mir viel zu langsam, um die Daten in den Tempi quasi ranzubringen, wie ich sie tatsächlich brauche. Und das heißt, ich muss halt irgendwie schaffen, meine GPUs miteinander zu verschalten und das sehr, sehr performant. Und das ist tatsächlich eine Sache, die im AI wahnsinnig oder beziehungsweise die Infrastrukturen und die Cluster wahnsinnig voranbringt, dass ich sage, okay, ich muss die halt irgendwie als eine große Maschine sehen können und diese große Maschine muss halt möglichst ohne Verluste im Netzwerk oder beziehungsweise lokal die Daten rantransportieren, weil ansonsten habe ich halt irgendwo eine leistungsstarke GPU oder GPUs, die aber dann tatsächlich ihre PS nicht auf die Straße bekommen.
Weil die Daten nicht schnell genug dahin kommen,
Daten nicht schnell genug dahin kommen, weil ich die Daten nicht schnell genug zwischen den Sachen ausgetauscht bekomme, zwischen den einzelnen Devices. Und das ist natürlich etwas, was, wie soll man es sagen? Ich habe einen 1000 PS Motor und ich habe halt das Auto, was mir sonst auseinanderfliegt, in Anführungsstrichen. Das heißt, die gesamte Infrastruktur muss mitziehen können.
Wie sieht denn dann so eine ideale Infrastruktur aus? Also nehmen wir jetzt mal, also erstmal zwei Fragen. Erstmal die Frage, macht es für mich als normales Unternehmen dann überhaupt Sinn, wenn es so viele Ressourcen braucht, so viel Energie braucht, so viel Kühlung braucht, so viel Aufwand, für mich als normales Unternehmen Sinn, das im eigenen Rechenzentrum zu betreiben? Und wenn ja, wenn ich das mache, wenn ich mich dafür entscheide, wie sieht eine ideale Infrastruktur aus?
Als normales Unternehmen, die Frage ist, was ist ein normales Unternehmen? Und ich glaube, die Antwort darauf ist so ein bisschen das, was Juristen immer sagen, it depends. Wir haben einige Unternehmen, für die sich das lohnt, wo man absolut überrascht sein würde, dass sich das für die auch lohnt, im eigenen Rechenzentrum zu betreiben. Dafür gibt es zwei Treiber. Das eine ist das Thema Souveränität. Und das ist sicherlich jetzt auch im Bereich dessen, was politisch gerade passiert, Souveränität von Übersee, aber auch tatsächlich einfach eine Souveränität im Sinne von, ich möchte, dass meine Maschinen nicht abhängen von extern oder von meiner Internetleitung. Ich habe vielleicht Intellectual Property, was ich verarbeite, was ich nicht möchte, dass es rauskommt oder aus regulatorischen Gründen auch gar nicht rausgeben darf, medizinische Daten etc. pp. Bin ich natürlich sehr, sehr dran gezwungen, halt auch die Sachen möglichst lokal zu betreiben. Und selbst wenn ich es nicht gezwungen bin, ist es häufig einfacher für mich. Der zweite Treiber ist für mich das Thema Kosten. Und da verschätzt man sich ganz schnell. Ich habe, wenn ich mir eine Infrastruktur selber aufbaue, initiale Kosten. Bei der Cloud habe ich Kosten, die linear skalieren. Bin ich klein, ist die Cloud für mich günstiger, also die Public Cloud. Wachse ich und ich brauche fünfmal so viele Ressourcen, muss ich auch fünfmal so viel Geld ausgeben. Und dann komme ich irgendwann an einen Breakpoint, wo ich sage, okay, ab da lohnt es sich dann halt einfach, wenn ich mal eine Excel-Tabelle sozusagen aufmache, mal gegenrechne, ab da lohnt es sich halt einfach, auch die Infrastruktur selber zu betreiben, trotz dessen, dass ich mir die Infrastruktur bei mir hinbauen muss, trotz dessen, dass ich die Server betreiben muss. Und dieser Punkt kann sehr schnell erreicht sein. Also wir haben tatsächlich Kunden, wo 20 Nodes im AI-Cluster aktiv sind, die einfach das durchgerechnet haben, einfach festgestellt haben, auf 5 Jahre gerechnet, ist das tatsächlich in der TCO-Betrachtung für uns ein Drittel dessen, was wir bei einem der großen Hyperscaler bezahlen müssten. Und gerade diese beiden Punkte, also einerseits diese Souveränität, Einhaltung von Datenschutz, auch, wir haben ja viel behördliche Kunden, auch Verschlusssache. Na, das heißt also, wenn es wirklich um Verschlusssacheanweisungen oder sowas geht oder sonst wie schützenswerte Daten, auf der einen Seite und wie gesagt, die Kosten tatsächlich auf der anderen Seite. Das sind zwei große Treiber, die einen da reintreiben. Und da ist man manchmal, dass man ganz schnell sagt, hey, pass mal auf, das lohnt sich viel, viel. Also das lohnt sich schon auch für einen gehobenen Mittelständler beispielsweise. Bin ich ein Startup? Weiß ich nicht, wie es in 2 Jahren von mir aussieht. Nein, ganz klar nicht. Drei-Mann-Büro-Unternehmen oder 3-Frau-Büro-Unternehmen, ist erstmal vollkommen egal. Wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Da gehe ich dann halt zu einem der großen Anbieter und werfe da monatlich Münzen ein. Aber ab einem gewissen Punkt, und dieser Punkt ist erstaunlich schnell erreicht, lohnt es sich halt auch sozusagen, das On-Premises oder eine Co-Location mit eigener Hardware zu betreiben.
Ja. Okay. Und ideale Infrastruktur, wie sieht sie dann aus, wenn ich es bei mir selber im Haus mache?
Das hat mehrere Komponenten. Die Infrastruktur, ich versuche das mal so ein bisschen schichtmäßig von unten aufzuziehen. Das Erste, was ich brauche, ist halt, ich brauche einen Stromanschluss, der groß genug ist. Und das ist tatsächlich etwas, wo man sehr schnell in der Planung mit einem Netzbetreiber dann spricht, weil so ein AI-Cluster, wenn ich da 11 kW pro Node habe, ich komme schnell in den Bereich, wo ich 200, 300, 400 kW bei mir da reinziehe. Das heißt, ich bin dort häufig bei einem Hausanschluss, der größer ist, als ich ihn bisher hatte. Der zweite Punkt ist, ich muss einen Raum haben, in dem ich A, das Gewicht unterbringen kann und B, auch die beispielsweise Kühlungsinfrastruktur zusammenbekomme. Die 11 kW auf 4 Höheneinheiten kriege ich nur mit Wasserkühlung weg. Das kriege ich, so viel Luft kriege ich gar nicht durch den Server durchgepustet, dass ich das gekühlt bekomme. Und das wird ja mehr in den letzten Jahren. Wenn man sich das anguckt, das wächst ja überproportional. Das heißt, ich brauche auch eine Wasserkühlungsinfrastruktur. Meistens in aller Regel habe ich dann eine klassische Luftkompressionskühlung und auf der anderen Seite habe ich dann noch einen zweiten Kühlkreislauf für die Wasserkühlung. Das klingt im ersten Moment mega aufwendig und nach Raketenscience ist es aber heute gar nicht mehr. Also die ersten Kunden, die wir mit Wasserkühlung, also mit Direktchip-Wasserkühlung hatten, das ist seit 2016 oder anders ausgedrückt. Wir haben seit 2016 einen Kunden, der konstant mit Direct-Chip-Liquid-Cooling arbeitet, das bis heute. Es lohnt sich. Die sparen jedes Jahr sechsstellig alleine an den Stromkosten, die damit einhergehen. Und da gab es damals noch kein Energieeffizienzgesetz, was sie halt irgendwie dazu gezwungen hat, quasi auf den PoE zu achten. Das ist sozusagen der unterste Teil, den ich da haben muss. Also bevor ich da irgendwo noch einen Server reinstelle, muss ich erstmal tatsächlich sagen, ich muss den Strom rein und die Wärme wieder rausbekommen. Und dafür muss ich eine Infrastruktur haben. Ich brauche keine 1000 Quadratmeter Stellfläche. Die kleinsten AI-Rechenzentren oder Serverräume, die wir mit betreuen, sind, sage ich mal, 70, 80, vielleicht 100 Quadratmeter groß, mit allem drum und dran, mit der Kühlungsinfrastruktur außenrum. Dann geht's in die Server. Bei den Servern muss ich darauf achten, oder die Server sind eigentlich in gewisser Weise noch das Einfachste an der ganzen Geschichte. Die Performance dessen, was ich an GPU alleine rausbekomme, hängt eigentlich hauptsächlich von der Größe meiner Kreditkarte ab. Und da machen alle, egal ob es ein Supermicro ist, ein Dell ist, ein Fujitsu ist, ein HP, die designen ordentliche Server, die HGX-Systeme als Pendants zu den Nvidia DGX-Systemen. Da kann man durch die Bank weg nichts sagen. Wir arbeiten sehr gerne aufgrund unseres Partners mit Supermicro zusammen, weil die halt auch eine große Versatilität anbieten. Aber im Großen und Ganzen kann ich da sagen, ich habe meinen Lieblingsvendor, dann nehme ich das von dem. Dann sollte ich aber auf jeden Fall darauf achten, dass ich die Server als SXM bei Nvidia nehme. Das heißt, ich habe dort nicht mehr meine klassischen PCI-Karten, die ich dort reinstecke, sondern ich habe die auf einem SXM-Baseboard. Da arbeite ich dann halt mit einem NVLink-Switch, der da drauf ist. NVLink ist eine spezielle Technologie, die um ein, ich sag jetzt mal ganz runtergebrochen, Vielfaches schneller ist als PCI Express. Und damit schaffe ich erstmal, dass da meine bis zu 8 GPUs in einem Server hoch- und höchst performant miteinander interconnecten können. Dann geht's dann halt daraus sozusagen dann an die Frage, wie schaffe ich es, dass mehrere Server rausarbeiten? Und dann komme ich an den Punkt, dass ich sage, das Netzwerk ist unglaublich wichtig. Es bringt mir nichts, jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel mit dem starken Motor, es bringt mir halt nicht ganz viele Motoren nebeneinander stehen zu haben und aber die nicht ordentlich miteinander interconnecten zu können. Das heißt also, ich brauche ein hoch- und höchst performantes Netzwerk, 400-800 Gigabit Netzwerke, habe dort zwei Möglichkeiten, Ethernet oder InfiniBand. Mhm. InfiniBand lege ich mich natürlich mit Nvidia als faktisch einzigem Hersteller heute ins Bett, habe aber den Vorteil, dass die Latenz doch noch in aller Regel ein Stückchen geringer ist, als es bei Ethernet ist, hab noch andere Vorteile. Also InfiniBand ist von Haus aus eigentlich ein Software-Defined Network und habe da viele Vorteile, die für HPC und für AI sich besser darstellen. Die Alternative, wie gesagt, ist dann mit einem Ethernet zu arbeiten, auch da ähnliche Gespräche, auch da ähnliche Geschwindigkeiten. Wir arbeiten in aller Regel mit GPU Direct heute, das heißt RDMA, das wiederum heißt also Remote Direct Memory Access. Ich lasse die halt quasi in den Arbeitsspeicher des Gegenüber reinschreiben. Und das bedeutet auch, damit das Ganze klappt, damit ich die volle Bandbreite zu allen hin habe, muss ich das Netzwerk auch richtig designen. Das heißt unter anderem erstens, ich muss mit einem Fat Tree arbeiten. Fat Tree heißt, der Uplink von jedem Switch zu einer Nummer höher hat genauso viel Bandbreite in Summe. Also das heißt, die Bandbreite, die zu den Servern geht, ist identisch mindestens zu der Bandbreite, die nach oben geht. Ich mache kein Overcommitment mehr, damit ich wirklich sicherstellen kann, dass jeder einzelne Server die volle Bandbreite sozusagen abbekommen hat. Faktisch eigentlich der Durchsatz, aber wir sagen ja alle Bandbreite dazu. Ja. Damit das sozusagen klappt, muss ich das halt entsprechend designen. Also da gibt es halt auch, ich sag mal, so kleine mathematische Formeln, wenn man so möchte, mit denen man sich dann halt ausrechnen kann, okay, wie viele Layer muss ich da eigentlich haben? Das ist der erste Weg, oder der, das ist der erste Schritt sozusagen, der Fantasy. Das zweite, was beim Design wichtig ist, ist, ich will jetzt nicht zu weit sozusagen in die AI-Architekturen reingehen, aber in aller Regel werden nicht Server miteinander verbunden, sondern die GPUs miteinander verbunden. Das nennt sich dann Rail-Optimized. Also die Rails heißt, alle GPUs 1 hängen am gleichen Switch, alle GPUs 2 hängen am gleichen Switch, alle GPUs 3 hängen am gleichen Switch. Das bedeutet für mich, ich kann nicht mehr mit Top-of-Rack-Infrastrukturen arbeiten, sondern ich muss Middle-of-Row, weil ich quasi eine Art voll vermeschtes Netzwerk habe. Und das bedeutet auch für mich, dass ich dann wieder sozusagen als Rückschritt zum Rechenzentrum unten entsprechende Anzahl LWL zwischen dem zentralen Netzwerkschrank, den ich dann meistens aufbaue, und den einzelnen Compute-Schränken haben muss. Und da kann ich dann nicht mit einem, was weiß ich, zweimal Multimode-Faser aus einem Rack rausgehen, sondern ich brauche da halt einfach ein gerütteltes Maß an Anzahl an Fasern, die aus jedem Compute-Schrank in den zentralen Netzwerkschrank reingehen müssen, damit ich sozusagen meine Rail-Optimized Infrastructure machen kann. Das heißt also, ich brauche für den Fat-Tree viele, Rail-Optimized voll vermeshed. Das heißt, ich muss mir da wirklich auch Gedanken machen, wie sind die designed, welche Abstände habe ich da. Und das geht sogar so weit, dass zum Beispiel Nvidia in ihren Referenzdesigns ganz klar sagt, ich darf kein DAC, also Direct Attached Copper, mit LWL in dem gleichen Layer mischen, weil alleine die Laufzeitunterschiede solch Probleme verursachen. Also wir sind in einem System, was wirklich wie so ein Formel-1-Auto hoch und höchst gezüchtet ist. Und wenn ich das nicht tue, verschenke ich einfach bares Geld, weil ich dann halt irgendwo sozusagen meine fetten GPUs habe, die wollen halt pumpen und das Netzwerk dahinter kommt nicht mit. Dann habe ich sozusagen mein GPU-Netzwerk. Und dann geht's dann halt, dann habe ich sozusagen mein Netzwerk. Fangen wir erstmal so an. Und dann habe ich den zweiten Punkt, der damit einhergeht, und das ist das Thema Storage. Auch ganz häufig unterschätzt. Wenn meine GPUs da halt irgendwie Daten haben wollen, oder wenn ich halt Generationen zwischenspeichern möchte, wenn mein Storage langweilig ist, wenn mein Storage langsam ist, dann habe ich das große Problem, dass mein gesamter GPU-Cluster, der ja quasi synchron arbeitet, plötzlich zum Stehen kommen muss, bis ich es geschafft habe, da irgendwie meine Daten halt wegzuschreiben. Und wenn ich da dann halt ankomme und wir hatten mal die Diskussion mit einem Kunden, sogar mein SharePoint da anbinden möchte, dann ist das halt einfach um Welten zu langsam. Da mache ich auch nichts mehr mit Fiber Channel, sondern da muss ich dann halt auch ein Storage haben, der nicht nur aus dem Netzwerk die Daten mit voller Bandbreite sozusagen empfangen kann, sondern die halt auch wegschreiben kann und als das dann umgehen kann. Das heißt natürlich All Flash. Das heißt aber auch, dass ich da halt nicht mit einem 0 auf 15, Samba-Share oder sowas arbeite, sondern dass ich da spezialisierte Dateisysteme, BGFS, Lustre oder ähnliches habe, die tatsächlich wirklich auch darauf optimiert sind, Datenmengen, große Datenmengen mit geringen und geringsten Latenzen anzunehmen. Also nicht nur lesend, sondern auch schreibend anzunehmen von vielen Servern. Und das Design ist tatsächlich auch wahnsinnig, im Englischen würde man sagen crucial, ich komme gar nicht auf das deutsche Wort. Kritisch, genau. Also das Storage Design ist wahnsinnig kritisch auch dafür, ja, wieder für die Gesamtperformance des Systems. Und nochmal, wie gesagt, zurück. Die Anzahl an GPU-Server, die hängen nur von meiner Kreditkartengröße, wie viel Budget habe ich. Aber Netzwerk und Storage, die sind sozusagen die kritischen Komponenten, um das Ding wirklich erst mit der vollen Performance, die es hat, laufen zu lassen. Und erst dann, wenn das alles steht, dann muss ich mir tatsächlich Gedanken um die Software darüber machen. Ich sollte natürlich vorher in Planung schon wissen, was ich da drauf laufen lassen will, aber die Software ist, so leid es mir tut, aus meiner Sicht da fast schon langweilig dahinter. Kleine Ausnahme, ich arbeite ja bei GPUs, wenn ich halt irgendwie einen LLM da drauf laufen lasse oder selber was trainiere oder sowas. Ich arbeite ja bei GPUs selten direkt mit der Hardware, sondern ich nutze Abstraktionslayer. Und der Abstraktionslayer schlechthin CUDA. Ne? Und CUDA ist von so einem kleinen US-amerikanischen Startup betrieben namens Nvidia. Und die haben aus irgendeinem Grund nicht so ganz das Interesse, dass ihre Mitbewerber da auch so eine super Performance mit rausholen. Das bedeutet natürlich heute, dass man ganz klar sagen muss, wenn ich mit CUDA arbeite, und das gilt für 95% der Cluster, die wir sehen, dass ich tatsächlich mit den Konkurrenten zu Nvidia heute einfach eine schwere Zeit habe, das Ding zum Laufen zu bekommen. Obwohl man sagen muss, wenn man die Hardware testet, also eine AMD Instinct oder sowas, die Hardware eigentlich gar nicht schlecht ist, teilweise sogar besser ist als eine Nvidia-Hardware, aber dadurch, dass Nvidia halt sozusagen dieses Framework mit CUDA da drüber hat, mit dem ich halt quasi das überall integriert ist, dass ich überall brauche, habe ich dort ein ja fast schon ein Alleinstellungsmerkmal, weshalb man ganz, ganz häufig sagt, ja, sorry, liebe AMD und alle anderen, es wird am Schluss dann doch wieder eine Nvidia-Karte da drin, weil die einfach da
fünf Jahre voraus sind. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Tatsächlich, komm ich an Nvidia überhaupt noch vorbei dabei? Weil wenn man wenn man in den Markt reinhört und egal, jeder, der irgendwas mit KI macht, die haben dort Nvidia-Cluster. Also jedes, wenn du sagst GPU, dann sagst du gleichzeitig auch Nvidia. Jetzt gibt's ja neue Anbieter am Markt, die sich auch auf AI-Prozessoren spezialisiert haben. Siehst du da einen Markt dafür oder wäre das eine Möglichkeit? Ich denke jetzt so an Anbieter wie Grok oder Samba Nova, die ja auch in dem Bereich unterwegs sind, beachtlich unterwegs sind. Ist es eine Nische für nur bestimmte KI-Anwendungsfälle oder siehst du da tatsächlich auch Alternativen in der Zukunft?
Genau, beides. Die Zukunft ist nämlich das Wichtige. Ja. Heute sehe ich relativ wenig Alternativen. Mhm. Heute muss ich wirklich schon ein ziemlicher Nerd sein und mich, also im positiven Sinne, und mich richtig, richtig einarbeiten. Dann kriege ich sicherlich aus den Alternativen die gleichen oder vielleicht sogar bessere, für meinen Use Case bessere Daten daraus. Aber es ist kein... Es läuft nicht out of the box. Mhm. In Zukunft, ja, Nvidia ist vorneweg dabei, aber ich glaube, sie werden da tatsächlich angegriffen. Ich erinnere mich mal einfach 6-7 Jahre zurück, da ist AMD gegen Intel angetreten, da hat man auch nicht geglaubt, dass sie es schaffen, sozusagen dagegen anzutreten. Heute, ich würde jetzt mal aus dem Stegreif sagen, 90% unserer HPC- und AI-Cluster und auch Cloud-Cluster, die wir aufbauen, haben AMD-Prozessoren da drin. Also Intel kann man schon fast sagen, dass für die es nicht mehr kennen, die Jüngeren unter euch, das war mal ein wichtiges Unternehmen, wenn es um CPUs ging. Tatsächlich, die haben es noch eine Zeit lang, hatte Intel im CPU-Markt noch mit den Vektorregistern AVX 512 und so ein bisschen Vorsprung. Aber heute muss man sagen, ganz, ganz häufig ist es da tatsächlich, dass AMD den halt einfach objektiv auch den Rang abgelaufen hat. Und ich denke, sowas wird auch bei Nvidia passieren. Wir sehen es im Netzwerkbereich. Genau, wir sehen es im Netzwerkbereich. Sehen wir das jetzt schon, dass sich das Ultra Ethernet Konsortium da gebildet hat, weil halt einfach InfiniBand ja faktisch von ehemals Mellanox heute Nvidia alleine betrieben wird, möchte man so sagen. Dass da einfach die anderen sagen, ja, Moment mal, klar, wir haben vielleicht nur in Anführungsstrichen 90% der Performance von so einem InfiniBand, aber wir pimpen jetzt mal das Ethernet-Protokoll.
Es gibt ja noch eine Alternative zu InfiniBand. Cornelis ist der Anbieter. Ich vergesse immer, wie es heißt. Es ist quasi das Pendant zu InfiniBand. Cornelis Networks ist der Anbieter. Ich krieg das raus. Ich pack's in die Shownotes mit rein. Okay. Genau.
Also wenn du mich jetzt fragst, ist das ein Nischenanbieter? Ich mache seit 15 Jahren HPC und AI. Ich habe noch nie von denen gehört.
Ich auch nicht, aber ich habe die auf der ISC getroffen vor 2 Jahren tatsächlich und war ganz erstaunt, dass es tatsächlich Alternativen gibt.
Ja, es gab auch mal von Intel. Wie hieß denn deren Pendant? Ich komme gerade nicht mehr
darauf. Ich glaube, das ist sogar die Ursuppe davon, genau. Okay. Die sind in dieses Cornelis rein. Und die sind genau den umgedrehten Weg gegangen. Die waren vorher closed und sind jetzt open. Und Nvidia hat ja das eigentlich offene InfiniBand jetzt closed. Also ist spannende Entwicklung.
Das ist eine spannende Entwicklung. Ja. Aber ich glaube, man sieht halt an allen vielen Ecken, also bei den Beschleunigern, man sieht's im Netzwerk, die anderen greifen an. Warum? Naja, ganz einfach, weil sie natürlich was vom Markt abhaben wollen. Ne? Und ich glaube, dass sich da auch was tun wird. Und der Haupttreiber wird sein, die Verfügbarkeit. Na, man muss tatsächlich sagen, wenn Nvidia eine neue Generation anbietet, dann sind die Wartezeiten, werden eher in Monaten gemessen. Also wir hatten es zu ganz schlimmen Zeiten, dass dann tatsächlich die Lieferzeiten von Sachen bei 60 Wochen lagen oder sowas. Und wenn dann natürlich dann jemand sagt, pass mal auf, ich komme da an 95%, 96%, 97% der Performance da dran, aber ich liefere in 3 oder 6 Wochen statt 60 Wochen, dass sich da der ein oder andere dann sagen wird, dann
gehe ich auf. Auch.
Genau, das reicht auch. Ja. Und vielleicht, wie gesagt, auch Sie, AMD, Intel, vielleicht auch tatsächlich sogar Besseres anbieten wird an der Stelle.
Jetzt hattest du vorhin schon erwähnt, Supermicro Server ist eine bevorzugte Marke, geht auch irgendwie alles andere. Wie sieht's denn beim Storage aus? Die große Frage ist ja immer Appliance oder selber bauen. Was ist mit so neueren Anbietern, parallele Filesysteme, vorhin auch schon angesprochen worden mit BGFS und Lustre. Da gibt's ja jetzt auch dann wieder neuere Versuche von zum Beispiel einer kleinen Firma Hammerspace, die mit parallelen NFS Filesystem dort den Markt erobern möchte. Wie sind da die Tendenzen? Also Appliance ja oder nein? Selber bauen, Software-Layer, alles in Hardware?
Also an dem Punkt will ich mich gar nicht so weit rauslehnen, über die Tendenzen zu sprechen. Ich glaube, es gibt beides und es wird auch beides geben. Ich bin ein großer Fan von Souveränität. Und viele unserer Kunden sind das auch. Das heißt, ich versuche so viel wie möglich A, mit Open Source zu arbeiten und so B, so viel wie möglich mit Commercial Off-the-Shelf Servern, damit ich halt sagen kann, ich kann das sozusagen replacen. Und das ist der große Nachteil, den ich mit einer Appliance habe. Ich muss ich mit einem Nvidia und den GPUs auch, aber ich muss mich mit immer mehr Herstellern ins Bett legen und bin halt von denen abhängig. Deswegen versuche ich tatsächlich oder versuchen wir möglichst viel mit Commercial Off-the-Shelf Servern und tatsächlich zu sagen, man setzt dann ein Software-Layer mit einem Lustre oder einem BGFS da oben drauf und kriegt dann auch extrem gute Performance-Werte raus. Ob die einem Appliance-Hersteller sozusagen die Stirn bieten können, im Großen und Ganzen ja. Es kommt natürlich immer auf den Use-Case an. Aber hier muss man sich auch meines Erachtens mal zurücklehnen und fragen, was will ich eigentlich? Und das ist nicht nur eine rein performance-orientierte Diskussion, sondern das ist halt auch eine etwas weitergehende Diskussion. Also wie gesagt, das Stichwort Souveränität ist da für mich ein sehr wichtiges. Wir haben es zum Beispiel ganz häufig so, dass wir ein Revival sehen von Tiered Storage, was ja eine Zeit lang tot war, aber dass man sagt, man hat so einen Scratch-Speicher, der mit einem HPC-Dateisystem, BGFS Lustre oder sowas, was nicht repliziert ist, wo ich halt einfach wirklich so schnell wie möglich Daten darauf speichere und dann tatsächlich für den Cold oder Colder Storage ein Ceph zu nutzen, wo ich dann sage, okay, da schiebe ich im Hintergrund, schiebe ich dann das Ganze, die ganzen Daten weg. Ceph bietet mir eine ordentliche Leseperformance, skaliert wunderbar in der Breite. Ceph ist Open Source. Ceph bietet mir Replikation und zwar auf einem Level, wie ich das selber haben möchte. Und dass ich dann da Petabyte-weise Storage habe und auch noch mehr auch da hinterher schieben kann, sozusagen. Kaufe ich mir einen neuen Server, lass den, je nachdem wie viele Platten ich dann halt da drin habe, muss ich den sicherlich eine halbe Woche replizieren lassen, aber das habe ich bei allen, weil es halt in der Natur der Sache liegt und hab alle Features, die ich da an der Stelle brauche. Und ich sehe da persönlich kaum eine, wenn nicht sogar gar keine USP, die ich da bei den großen Closed-Herstellern sehe. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Erfahrung, halt auch aus diesem Souveränitätsgedanken heraus treibend. Ja, genau, ja, aber das
darum geht's ja. Deine Meinung wollen wir hier hören und deinen Erfahrungsschatz, davon wollen wir profitieren bei der ganzen Geschichte. Thema Checkpointing ist ja auch noch so eine ganz heiße Sache, wenn man über KI-Anwendungen oder eine Anforderung bei KI-Anwendungen. Checkpointing ganz kurz, magst du es erklären oder ja, erklär es einfach mal. Was ist Checkpointing?
Hier muss ich so ein bisschen zugeben, da bin ich selber nicht so hundertprozentig genau, aber es ist ja im Prinzip eigentlich. Wie bricht man das runter? Ich speichere mir Generationen zwischen und speichere mir den Datensatz, der in dieser Generation entstanden hat, quasi als eine eingefrorenen Timeframe sozusagen zwischen und kann dann jederzeit wieder da zurückgehen, wenn ich beim Training merke, oh, meine KI entwickelt sich in eine Richtung, die ich eigentlich gar nicht mag. Und das heißt, der Checkpointing ist so ein bisschen der Snapshot der KI, glaube ich. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben.
Das ist eine gute Zusammenfassung, ja.
Das Checkpointing ist das Snapshot der KI. Das heißt, wenn ich merke, hey, Moment mal, meine AI-Training entwickelt sich in eine falsche Richtung und tut nicht das, was ich möchte, muss ich nicht sozusagen resetten und wieder komplett auf Null, sondern ich kann halt zum letzten Checkpoint zurück. Bedeutet aber, dass ich natürlich alles des jeweiligen Commits, nenne ich das jetzt mal, zwischenspeichern muss, damit ich auch dorthin wieder zurückgehen kann. Und Checkpointing ist natürlich unglaublich ressourcenintensiv, einerseits von den Mengen an Daten, die ich dazwischen haben möchte, und andererseits natürlich auch, weil ich in dem Moment, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, in dem Moment meinen gesamten Cluster anhalten muss, bis dieser Snapshot geschrieben ist und dann erst wieder weitermachen kann. Das heißt, ich habe dort Hardware im Bereich von Millionen Euro rumstehen, die in dem Moment quasi wartet, bis der Storage fertig ist mit Schreiben und nichts tut und demzufolge mir Verluste einbringt. Und das ist ja der Punkt, warum ich eben gesagt habe, der Storage ist halt unglaublich wichtig an der Stelle, weil der natürlich in der Lage sein muss, so schnell wie möglich diesen Wust an Daten halt irgendwie ordentlich abzuspeichern, dass ich dann von dort aus dann weitermachen kann und wieder mit meinem Cluster Geld verdienen kann oder Dinge tun möchte, für die ich den Cluster angeschafft habe.
Also wirklich ein sehr, sehr guter Use Case dafür, warum Storage und Netzwerk so wichtig sind und vor allem auch die Schreibgeschwindigkeiten. Also es kommt nicht drauf an, jetzt irgendeine Platte im Hintergrund zu haben, die gut schreiben kann oder gut lesen kann, sondern die muss beides eigentlich gleich gut können. Und ja, Flash, du hast es vorhin schon erwähnt, kommen wir wahrscheinlich nicht dran vorbei. Memory hattest du am Anfang auch gesagt. Gerade bei KI möchtest du, dass deine Daten oder deine Ergebnisse, das willst du alles in Memory haben, damit du das schnell verarbeiten, zugreifen, abfragen kannst. Jetzt ist Memory ja physisch sehr limitiert. Also ich habe jetzt hier so eine Hardware-Kiste, die hat 4 Steckplätze. Da kriege ich momentan Riegel, ich weiß nicht, was haben wir am Markt, 16 Terabyte, 32 Terabyte Riegel rein. So, 4 Stück davon, Ende Gelände. Mehr Memory habe ich nicht in dieser Kiste.
Ja, also ein bisschen mehr habe ich schon, also so im normalen System bezahlbar. Also der Memory-Preis geht natürlich gerade hoch. So 64 Gigabyte Riegel sind gut bezahlbar, 128 werden dann schon überproportional. Ich glaube, 250 sind die ersten schon im Markt. Wobei man natürlich auch sagen muss, die gibt es, heißt nicht, es gibt sie für alle, sondern da gibt es dann erstmal die großen Namen bei Memory. Tatsächlich nicht nur die AI-Leute, sondern auch so ein deutsches Unternehmen namens SAP, die das ja auch wegfrühstücken, wie sonst noch was. Die werden natürlich erstmal wirtschaftlich nachvollziehbar von den Herstellern bedient. Und wenn die dann glücklich sind, dann kriegen sozusagen alle anderen das ab. Aber so 1,5 Terabyte RAM kriege ich in den normalen Server rein. Aber ich muss natürlich auch unterscheiden zwischen RAM vom PC, also RAM vom Server, ich muss unterscheiden zwischen RAM vom Server und VRAM, also dem RAM von der GPU. Okay. Und da bin ich bei so einer B200, bin ich da bei 192 Gigabyte. Ich bin bei der 325X Instinct von AMD auch bei 192, glaube ich. Die ganz neuen dürften so im Bereich, ich glaube, 288, wenn ich mich nicht ganz vertan habe. Aber das ist schon relativ wenig. Und wenn ich jetzt an die 192 denke und dieses Llama-Modell mal eben von eben nehme, wo ich 250 Gigabyte habe, das kriege ich dort nicht rein. Das heißt, ich muss halt anfangen, mir Dinge zu überlegen. Der erste Punkt, den ich mir überlege, ist genau deswegen eben das, was ich am Anfang gesagt habe, NVLink. Ich muss mehrere GPUs zusammenarbeiten lassen. Ich unterteile meine neuronalen Netze halt auch in mehrere Einzelschritte und versuche Sachen da reinzumachen. Aber dieses Unterteilen ist auch schon wieder ein Trade-off. Und das Letzte, was ich natürlich im Worst Case machen kann, ist, ich lade mir immer wieder sozusagen den Teil, den ich jetzt mache, aus dem RAM oder gar vom Storage wieder in mein VRAM rein. Aber auch hier, meine GPU kann, bis es geladen ist, nichts tun. Ich warte. Und wenn ich jetzt dran denke, PCIe Gen 5, wenn ich da 16 Lanes zusammen habe, bin ich, glaube ich, bei um die 60 Gigabyte die Sekunde. Das ist nichts. NVLink in der ganz neuen Generation bin ich bei 1,8 Terabyte, die ich da pro Sekunde. Da ist PCIe ist da langsam dagegen. Wer aus dem Enterprise-Segment kommt, der schlackert mit den Ohren. Ne? Aber es ist halt einfach, es sind immense Datenmengen, die ich da im Bruchteil von Sekunden immer rein und rausziehen muss. Und deswegen möchte ich eigentlich um jeden Preis verhindern, dass ich ständig damit beschäftigt bin, Sachen in mein VRAM reinzukriegen und aus meinem VRAM wieder rauszubekommen.
Da hat ja im Hammerspace jetzt eine relativ interessante Geschichte auf den Markt gebracht mit seinem Tier 0, wo die einfach die SSDs, die in den GPU-Servern drin sind und normalerweise nicht genutzt werden, als zusätzliches Tier in die Storage-Hierarchie mit integriert haben. Macht ihr das auch schon? Nutzt ihr sowas?
Das gibt's bei BGFS, heißt das, glaube ich, Beyond.
Ja.
Genau, das ist so ein bisschen die Frage, wie man das macht. Wir haben das tatsächlich bei einem Kunden vor einiger Zeit, weil der nur liest, da haben wir ganz klassisch einen NFS-Share gehabt und haben quasi mit Linux-Bordmitteln halt einfach einen Cache gemacht und hatten Sachen sozusagen dann da drin auf der lokalen Disk als Cache. Ja. Das war aber bei denen tatsächlich, ging bei denen, weil ich nur gelesen habe und das Schreiben unwichtig war an der Stelle.
Ja, verstehe.
Der Gedankengang ist natürlich nachvollziehbar, aber ohne dass ich jetzt dem Hersteller da irgendwie da misstrauen wollen würde, ich habe natürlich wieder das Problem, in dem Moment, wo ich lokal schreibe, muss ich entweder das synchronisieren, und zwar also synchron synchronisieren, das heißt, ich blocke wieder alles, oder ich mache es asynchron, und bei asynchron muss ich darauf achten, dass ich nicht in den Datenwust reinkomme, weil ich widersprechende Informationen habe. Und das ist ein natürliches Problem, was ich immer schon hatte, und das ist ja auch das Problem, warum beispielsweise ein Ceph oder sowas mit seiner Eventual Consistency nicht schneller sein kann, weil ich natürlich erstmal allen Bescheid sagen muss, ey, ich habe hier einen neuen Datenstand, und um dieses physikalische Problem, möchte ich schon fast schon sagen, muss ich natürlich rumnavigieren. Wie die das genau machen, weiß ich nicht.
Aber ich glaube, die nehmen es vorrangig fürs Checkpointing her, wo du den normalen Datenstrom gar nicht in die Quere kommst, sondern wirklich nur die Checkpoints auf lokal speicherst.
Das kann ich mir vorstellen, genau. Ja. Aber da ist dann auch wieder der Punkt, wo ich ein ganz kleines bisschen frotzelig sage, okay, welchen Vorteil habe ich dann? Warum nehme ich dann nicht einfach einen NFS-Share oder sowas, wenn ich das dann asynchron offloade, wenn der mir tatsächlich dann halt die Sachen im Nachgang halt sozusagen auf einen zentralen Storage schreiben kann? Ja. Wo habe ich dann da an der Stelle den Vorteil? Vielleicht vertue ich mich da. Ich lade die gerne ein, mich davon zu überzeugen, dass sie
kann man einrichten.
Genau, dass sie da was Geiles machen. Ja. Aber ich bin tatsächlich ein ganz großer Freund davon zu sagen, oder 15 Jahre Erfahrung haben mir gezeigt, alle kochen mit Wasser. Ja. So, und auch die Closed-Source-Lösungen haben die gleichen Limitierungen wie die Open-Source. Hin und wieder kommt da einer mal mit so einer ganz genialen Idee, dreht die Realität, so wie bei Matrix, so ein bisschen den Löffel drehend sozusagen um und sagt, pass mal auf, ich habe hier einen ganz, ganz intelligenten Weg, weil eigentlich müssen wir das nicht machen, sondern das reicht auch, um die das zu erreichen, was wir eigentlich wollen. Aber da muss man, glaube ich, die Marketing-Leaflets von der Realität
trennen. Absolut, deswegen sitzen wir auch hier, um das ein bisschen zu entmystifizieren. Aber zeigt auch die ganze Diskussion, wie wichtig es ist, sich im Vorhinein Gedanken zu machen. Und dann wirklich auch, es gibt nicht dieses eine Design, one fits all, sondern wirklich, es kommt auf den Use Case an und dann die Infrastruktur dazu zu bauen. Ich denke, das kann man als Quintessenz unten drunter sagen. CXL-Stichwort haben wir noch gar nicht angesprochen, wenn wir schon bei Memory sind. Siehst du da in Zukunft einen Turn, wenn wir über CXL sprechen und große Memory Farm, wo ich eben diese physischen Limitationen des Servergehäuses quasi aufheben kann, so wie ich heute GPU-Cluster baue, mir dann Memory-Cluster zu bauen und die über CXL-Netzwerke, also was ja letztendlich auch nur eine PCIe-Erweiterung ist, anzusprechen?
Der Ansatz ist interessant. Ob er sich durchsetzen wird, ich weiß es nicht. Das ist wieder es ist wieder ein ganz anderer Gedankengang, der da reinkommt. Ich kann es mir vorstellen, würde ich da was drauf wetten? Nein. Also ich weiß es nicht. Vielleicht kriegt das Ding Traktion. Das hängt zum Teil auch vom Marketing ab. Das hängt auch davon ab, ob einzelne zentrale Use Cases oder große Player sozusagen sagen, hey, wir trauen uns da mal dran und wir sehen da einen großen Benefit da drin. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung.
Ja, spannend. Also wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, weiter beobachten.
Sollte man.
Und wenn wir in einem Jahr zusammensitzen, mal gucken, wo dann der Markt hingelaufen ist.
Absolut, vielleicht.
Open Compute Project. Du hast vorhin gesagt, du bist ein Freund von Offenheit. Welche Chancen oder welche Rolle siehst du bei so Sachen wie Open Compute Project im Zusammenhang mit AI-Infrastrukturen oder Rechenzentren-Infrastrukturen der...
Ich wünschte, es wäre mehr, als es ist. Das muss man ganz klar sagen. Die Idee von Open-Sourced Hardware ist verdammt gut. Ich finde sie richtig, richtig toll, auch so als Open-Sourcer by heart. Wir haben so ein bisschen ein Problem bei OCP, ähnlich zu dem GPU versus CPU-Thema. Bei CPU konnte AMD gegen Intel gewinnen, weil sie ein Drop-in-Replacement sind. Ich konnte also quasi, klar, ich musste ein anderes Board haben und so weiter und so fort, aber ich habe eine x86er-Infrastruktur, ich konnte einfach sagen, nimm die andere CPU, funktioniert. Wir haben in dem Feld der CPU sehen wir ja beispielsweise auch, dass ARM sich kaum durchsetzt, obwohl sie an vielen Stellen auch eine geile Sache sind. Ja. Aber ich muss Dinge komplett neu kompilieren und so weiter und so fort. Und wenn ARM sich auf dem Server durchsetzt, dann wird es vor allen Dingen von Raspberry Pi mit vorangetrieben worden sein. Bei GPU habe ich das Problem, dass ich sozusagen den blockenden Faktor CUDA habe. Bei Open Compute habe ich das Problem, dass ich einen 19-Zoll-Schrank im Rack habe, bei allen zu Hause. Ja. Alle sind auf 19 Zoll eingerichtet, alle sind darauf eingerichtet. Also wir haben ein großes Problem, was mich auch sehr, sehr stört.
Und OCP hat 21 Zoll, ne? Genau. Das muss man wissen dabei. Das ist wirklich ein anderer Formfaktor, andere Baufaktor.
Genau, ne? Und da sind ja auch viele, viele Ideen, die, wo der gesamte Stack der Infrastruktur bis nach oben gemeinsam gedacht werden muss. Und ich erlebe das, ich versuche viel auch mit Planern zu arbeiten. Ich bin ja von Haus aus Elektroingenieur und auch mal Elektriker gewesen, in einem Leben vor diesem, gefühlt.
Und wie wir alle hier an diesem genau, Tisch.
Wie wir alle. Wir haben eine gläserne Wand immer noch zwischen den Planern, die Infrastruktur planen, und den IT-Lern. Und die Planer betrachten bis heute die Server auf eine Art und Weise. Es ändert sich gerade, aber viele betrachten die Server noch auf eine Art und Weise, wie wir sie vor 10, 15 Jahren betrachtet haben. Und ich brauche für so ein großes infrastrukturelles Projekt wie OCP, brauche ich tatsächlich die Planer. Und ich brauche halt auch die Hersteller. Und da kommt das zweite Ding mit dabei. Wenn ich jemanden tatsächlich sage, was weiß ich, nutzen, hier ist ein Supermicro statt einem Dell, hier ist ein Dell, HP statt einem Fujitsu oder sowas, dann ist das eine Pizzabox, die er kennt. Mit OCP habe ich ein ganz anderes Konzept auf einmal dahinter an. Nicht im Urschleim, aber in der praktischen Umsetzung an ganz, ganz vielen Stellen. Und das macht vielen Leuten noch ein bisschen Angst. Und gerade die, no one got ever fired for buying Cisco, Microsoft, etc. Das habe ich hier halt auch. Yeah. Und damit sozusagen zurückkommt zu deiner Frage, ich wünschte, es wäre mehr. Ich sehe dort unglaublich viel Potenzial, aber ich sehe auch ganz, ganz viel gehobene Hände und ein beschwichtigendes, na, vielleicht mal so in 5 bis 10 Jahren. Auch hier, vielleicht wird es mal irgendwann das Killer-Argument dafür geben. Bei der Wasserkühlung ist es im Moment das Energieeffizienzgesetz, wo alle, die irgendwie drin sind, schon seit Jahren sagen, ey Leute, der PUE, die Stromkosten, die ihr spart, aber viele Leute einfach sagen, Wasser im Rechenzentrum habe ich Angst vor. Jetzt werden sie sozusagen gezwungen durch regulatorische Vorgaben und jetzt fangen sie auch an, en masse umzudenken. Vielleicht wird es so ein Ding bei OCP auch mal geben. Jetzt gerade ist da halt einfach zu viel einfach noch anders und der Mensch hat einfach Angst vor anders.
Wasserkühlung hattest du vorhin auch schon kurz angesprochen, dass ihr das einsetzt. Ich meine, ich habe rausgehört, Direct-on-the-Chip-Kühlung bei euch. Es gibt ja noch andere, die Tauchkühlungen oder Evaporization, alles mögliche, 3 Phasen, 4 Phasen, 2 Phasen, whatever. Was ist bevorzugt? Warum bei euch Direct-on-the-Chip? Ja?
Also im Prinzip würde ich mal sagen, es gibt 2 Hauptlösungen. Das eine ist, ich gehe mit Direct-Chip auf die Hotspots drauf. Mhm. Das heißt, ich habe einen anderen Kühlkörper in einem Server und diesen Kühlkörper lasse ich halt mit einer Flüssigkeit, beispielsweise einem Wasser-Glykol-Gemisch, umfließen. Die zweite Hauptlösung ist Immersionskühlung. Ob jetzt nur in 1 oder 2 Phasen ist mir erstmal vollkommen egal, aber quasi eine Badewanne, in der ich sozusagen meinen ganzen Server in ein idealerweise nicht leitendes, fluides Element sozusagen einleite.
Und, nicht Wasser.
Genau, idealerweise nicht Wasser und quasi dort dann da sozusagen alle Wärme abtreiben lasse. Auf dem Blatt Papier ist Immersionskühlung die energetisch bessere Lösung, weil ich quasi alles mit einem Feststoff mit einer Flüssigkeit abtransportiert bekomme und eine Luft, die ja eigentlich thermisch gesehen Isolator ist, nicht mehr brauche. Aber ich habe auch ganz viele praktische Nachteile. Erstens, die Flüssigkeiten wiegen.
Ja.
Das heißt, ich habe auf einmal, also ich komme dort locker auf 1 Tonne pro Quadratmeter, die ich mir da zusammenbekommen kann. Das ist verdammt viel. Das heißt, irgendwo in den ersten Stock zu gehen, ist eigentlich nicht mehr wirtschaftlich. Zweitens, viele dieser Flüssigkeiten, die dort eingesetzt werden, sind Schmiermittel. Und Schmiermittel tun vor allen Dingen eins, schmieren. Das heißt, wenn ich den Server raushole, der dann vertikal da drin liegt, brauche ich meistens einen Kran, weil 50, 60 Kilo Server heben nur noch die wenigsten und auch nur, wenn sie gut gefrühstückt haben, aus dem Rack vertikal raus. Mhm. Und dann muss ich das auch noch abtropfen lassen. Und ich kenne auch Rechenzentren, die tatsächlich am Ende des Tages Katzenstreu oder ähnliches da liegen haben, weil Schmiermittel nun mal schmiert und ich da an der Stelle einfach praktische Nachteile habe. Bei der Direct-Chip-Kühlung habe ich den Nachteil, dass ich halt noch eine klassische Kompressionskälte brauche, um Festplatten, sonstige Komponenten auf dem Mainboard und so weiter und so
fort. Was aber einfacher nachrüstbar ist als große Badewannen
zu installieren. Genau, es ist einfacher nach, oder ja doch, glaube ich. Man kann sogar sagen, es ist einfach, ja, finde ich auch. Und ich kriege damit aber irgendwie 70-80%, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 80% der Hotspots, CPU und GPU, kriege ich damit an Wärme abtransportiert. Das haben wir bei einem Kunden seit 2016 auch tatsächlich schon im Einsatz. Funktioniert da wunderbar. Ist sogar theoretisch gesehen besser als, oder ist wartungsärmer, als es eine Luftkühlung ist, weil ich weniger Komponenten da drin habe. Ich brauche eigentlich nur die Umwälzpumpe und ich kann es bei wärmeren Temperaturen fahren, dadurch, dass ich halt eine viel größere Wärmeleitkapazität in der Flüssigkeit habe, also auf dem Blatt Papier 3500 mal so groß, brauche ich keine Kompression mehr, sondern ich stelle mir draußen, salopp ausgedrückt, einfach nur noch meinen Chiller hin, habe meine Umwälzpumpen und lasse das dann sozusagen da durchlaufen. Super Sache. Wir haben Kunden, der spart sich jedes Jahr einen sechsstelligen Betrag an Stromkosten. Und ja, das ist einiges, was da zusammenkommt. Genau, und dann gibt's halt noch, wenn man das so ein bisschen auffächern möchte, noch so Zwischenlösungen, wo man dann halt irgendwie mit Flüssigkeiten was besprüht oder sowas, wo sich da viel dann halt auftut. Aber ich glaube, so die Versionskühlung und die Chipkühlung sind so, ich würde mal sagen, so die beiden Hauptfelder, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, energietechnisch gesehen absolut geil. Die Direct-Chip-Kühlung, die haben dann halt zwei oder bei den großen Systemen bis zu 6 Schläuche. Ja. Die werden dann an Manifold, also so ein Steigrohr, angeschlossen. Das ist genauso, als ob ich mein Netzwerkkabel dort reinstecken würde.
Also wirklich, wirklich einfach nachrüstbar, genau. Auch in jede
Rot an Rot, Blau an Blau. Wer das nicht hinkriegt, sollte sowieso nicht in den Server
bauen. Das klingt einfach. Du hattest am Anfang so ein bisschen Use Cases erwähnt schon, wo ihr solche Sachen einsetzt oder wer das für bei sich selbst betreibt. Behörden sind gefallen. Medizinsektor habe ich schon gesehen. Was sind denn so typische Anwendungsfälle bei euch oder aus welchen Branchen kommen eure typischen Kunden? Ne?
Die Branchen kann ich, also da kann ich nicht mal groß was zu sagen, nicht mal, weil viel natürlich geheim ist, aber einfach auch, weil es gar kein Pattern da gibt. Alle unsere Kunden treibt dieses Souveränitätsgedanken beziehungsweise die Skalierung so ein bisschen auch an, im Sinne von, sie wollen das halt oder wollen oder müssen das bei sich haben. Dazu zählen Behörden, dazu zählt ganz viel natürlich F&E, also Forschung und Entwicklung, und auch Unternehmen, größere Unternehmen, die Forschung und Entwicklung machen. Viele deutsche oder europäische Unternehmen, die sagen, wir wollen das bei uns machen, wir müssen unsere Maschinen damit steuern. Wir haben mehrere Unternehmen, die tatsächlich komplett ungesehen, und da guckt man teilweise echt wirklich mit großem Auge darauf, ihre Maschinenprozesse durch AI begleiten lassen. Da reden wir nicht von irgendwelchen LLMs oder ChatGPT oder sowas, sondern das sind spezialisierte neuronale Netze, die genau für ihren Use Case beispielsweise Qualitätsmanagement von Schweißnähten mit Röntgen. Also da wird dann sozusagen eine Röntgenaufnahme gemacht und die wird dann durch AI
Da muss kein Inspektor mehr rauslaufen und die Schweißnaht prüfen, sondern das erkennt eine AI anhand der Bilder, die gemacht werden. Oder
Genau. Ja. Oder fast sogar noch ein bisschen anders. Der Inspektor, also jemand, der Ahnung hat, wird auf Sachen gestoßen. Also wenn ich ein falsch positiv habe, dann ist mir das egal. Das ist nur sozusagen, hey, Moment mal, dieser kleine Ameisenkrieg da auf dem Bild, das könnte was sein. Und dann guckt ein Mensch da drauf und der Mensch wird halt sozusagen entlastet und muss nicht sich die 90% der Sachen, die sowieso gut gegangen sind, sondern muss sich nur noch auf die 10% angucken. Ja. In Behörden, auch im Bereich sozusagen Finanzen oder sowas, ne, dass man halt einfach sich unterstützen lässt, die 0815 Steuererklärung, dass da halt einfach dann eine AI schon da drüber guckt, das kommt halt immer mehr solche Sachen und sagt, okay, da könnte was sein und der Finanzbeamte oder die Finanzbeamtin muss sich tatsächlich nur noch die Sachen, wo dann die AI sagt, Moment mal, da könnte was sein. Und das ist auch tatsächlich sehr schön, dass ich nämlich sagen kann, hey, Moment mal, wenn ich da was Falsch-Positives habe, I don't care, solange das nicht zu groß ist. Ich will nur gucken, dass ich da möglichst wenig Falsch-Negativ habe, also dass da tatsächlich sozusagen wenig durchrutscht und dass ich dann tatsächlich wirklich den Menschen nur noch mit den Dingen belaste, wo mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit sozusagen Sachen dran sind. Und dazu zählen, wie gesagt, neben den Behörden halt auch ganz viel Industrie, die halt Maschinen steuern. Dazu zählt ganz viel die Forschung und Entwicklung. Das sind halt alles Sachen, die da Dinge gerade machen. Und was, ich sage jetzt mal ein bisschen spezialisiert, bei uns auch noch mit dazu kommt, wir begleiten gerade ganz viele Managed Service Provider davon, die aufgrund eines Startups, das gerade von Broadcom gekauft worden ist, namens VMware, weg von VMware wollen und tatsächlich den Sprung wagen, zu sagen, okay, wir werden jetzt Cloud Provider und dann mit einem Open Stack beispielsweise sich dann selber halt das hinstellen und für ihre Kunden dann LLMs anbieten tatsächlich. Das haben also wir sehr,
quasi,
sehr viel.
Quasi weg von Virtualisierung hin zur Containerisierung.
Zum Teil auch Containerisierung, aber selbst sozusagen, die sagen, pass mal auf, also das sind dann unsere Kunden, die für ihre Kunden sozusagen sagen, hey, pass mal auf, wir bieten dir einen LLM on demand oder sowas an, WebUA mit einem Olama da drin oder sowas. Und diese, ach, Olama, mit einem WebUI mit einem Llama da drin, die das aber natürlich für sich auch skalieren wollen. Die sagen wollen, hey, pass mal auf, ich habe da meine User und ob das jetzt virtualisiert oder containerisiert ist, ist erstmal vollkommen okay. Egal. Aber tatsächlich, die quasi auch versuchen, ihre Kunden ein bisschen voneinander zu separieren, aber gleichzeitig halt natürlich auch die Hardware zu konzentrieren. Und da haben wir tatsächlich auch unglaublich viele bekommen jetzt, die auch ihren Kunden dann anbieten, zum Beispiel sozusagen öffentliche LLMs nachzutrainieren für den eigenen Use Case und die dann wiederum Behörden oder Firmen haben und dann
sagen. Ich glaube, das ist auch ein Markt, der gerade erst noch am Entstehen und Wachsen ist, auch wenn wir sind übrigens hier auf der Giletics, ich habe es vorher noch nicht erwähnt, wenn man hier auf der Giletics rumläuft, da gibt es ja eine ganze Halle nur mit AI-Anwendungen und da sind ganz viele, die eben diese offenen Sprachmodelle nutzen oder offene KI-Modelle nutzen, um eigene Services anzubieten und ich glaube, das ist was in Deutschland auch gerade am Entstehen ist, Service-Provider in dem Bereich. Ich glaube, das wird nochmal ein eigener Podcast, wo wir über Service Provider sprechen. Und ich habe noch ganz viel, HPC ist auch noch mal ein Thema. Was ich jetzt rausgehört habe bei den Use Cases, ist auch Industrie tatsächlich, Prozessoptimierung in industrieller IoT. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ja, KI ist so viel mehr als ChatGPT und große Sprachmodelle, was wir jetzt kennen oder was gerade so gehypt wird überall, sondern KI ist wirklich etwas, was im Unternehmensalltag ganz, ganz viele Routineaufgaben, Analyseaufgaben abnehmen kann. In der Security sehen wir es schon sehr verbreitet, aber woanders kommt es halt auch gerade. Ich denke, wir sind mal so durch jetzt für heute. Wir haben 50 Minuten, das ist schon echt viel, viel an Informationen auch. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Famous Last Words, was ist etwas, was du unbedingt dem Markt noch mitgeben möchtest? Deine Botschaft?
Meine Botschaft, ich habe eine, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, bindet Menschen wie uns frühzeitig ein. Ne, also natürlich, klar, kann man jetzt sagen, der will nur seine Sachen verkaufen, aber wir sehen, dass Projekte, wo Menschen wie wir, die auch den von aus dem Anwendung nach unten in die Technik und dann wieder zurückgehen, dass diese Projekte, die solche Menschen wie uns einbinden, erheblich erfolgreicher sind, als wenn das Rechenzentrum gebaut worden ist, dort alles schon reingelegt worden ist, Server gekauft worden sind und wir dann angerufen worden sind, Herr Menzel, wir haben uns 144 GPUs gekauft, was machen wir nun damit? das ist meine Botschaft, bindet Menschen, die den gesamten Stack verstehen, von Anfang an mit ein, noch bevor ihr mit dem Rechenzentrumsplaner sprecht, noch bevor ihr irgendwas beauftragt, wenn ihr wisst, ihr wollt was machen, holt euch das mit dazu und dann können eure Projekte auch ein Erfolg sein und dann müsst ihr auch nicht zu den Großen, seien sie in Deutschland oder in den USA oder Asien gehen, sondern könnt euch das auch sehr gut und häufig kostengünstiger und vor allem in der langen Sicht kostengünstiger mit höherer Souveränität bei euch selber quasi hinstellen.
Ich denke, das ist ein super schöner Appell, mit dem wir das auch gut abschließen können hier. Vielen Dank für deine Zeit, Daniel. War ein super interessantes Gespräch. Und für unsere Community, ich denke, es gibt definitiv eine Fortsetzung.
Sehr schön. Dankeschön. Super.
Vielen Dank.
Ja, danke, Daniel, für die aufschlussreiche Unterhaltung zum Thema IT-Infrastruktur und im Rechenzentrum. Ihr habt gehört Data Explore Episode 32, den Podcast von Data Disrupted, in dem wir uns unterhalten mit oder über Herstellertechnologien und Lösungen. Zum Lesen gibt es uns auf datadisrupted.tech. Die Content-Updates der Webseite bekommt ihr auf Blue Sky, über LinkedIn oder auch als RSS-Feed. Wir podcasten außerdem noch gelegentlich als Data Express. Dort unterhalten wir uns mehr über News aus der weiten Welt der Enterprise-IT-Infrastruktur. Unsere eigene Sicht auf die IT-Welt verraten wir euch sporadisch als Frau Stief auf Blue Sky oder als Stiefkind auf Blue Sky. Und wenn euch gefällt, was wir machen, unterstützt uns bitte mit einem Kaffee oder mit einem Tee. Wie das geht, steht auf der Webseite. Am Ende ist es ein PayPal-Button. Neuerdings könnt ihr auch Merchware kaufen, also sprich T-Shirts, Pullis, Tassen, was man so braucht im Büroleben. Auch das gibt's, findet ihr über die Webseite, den Link. Ich sage danke fürs Dabeibleiben, bis zum Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.